Amen. Gut. Also, zuerst mal, ich werde heute ein bisschen improvisieren. Ich habe Sarah noch gar nicht gesagt. Ich habe meine Bibel zu Hause auf der Mülltonne liegen gelassen. Schon wieder. Einmal am Dach und also nicht in der Mülltonne, sondern auf der Mülltonne. Ich hatte nicht meine PowerPoint, ich bin noch schnell reingejumpt und habe meine PowerPoint dabei, jetzt dabei, aber naja, okay, aber preis den Herrn. Thanks God for Apple. Gut. Ich werde es versuchen, mit diesem Teil hier jetzt zu machen. Auf jeden Fall, ja. Zählt ja alles bald nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, heute geht die Erde unter. Ja, wisst ihr das? Heute ist nicht der Blutmond, die Geschichte. Ich habe es auf Facebook auch gepostet und habe gesagt, kommt doch erst noch mal in den Gottesdienst. Und dann hat einer gefragt auf Facebook, reicht das auch noch für den Abendgottesdienst? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber bis jetzt sieht noch alles recht ruhig aus, wie gesagt. Aber es passt eigentlich, denn es geht heute um das Leben danach. Also es hat auch was mit Endzeit zu tun. Es geht heute um die andere Seite, um das sogenannte Preisgericht. Und ihr könnt schon mal aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11. Gut, kurz nochmal, das ist nämlich eigentlich ein Zweiteiler. Wir hatten letztes Mal, der Monitor ist ausgefallen hier, aber ist egal. Wir hatten letztes Mal schon über diesen Text hier gesprochen, den werde ich auch gleich nochmal vorlesen. Es ging letztes Mal um das Fundament, um die Lebensgrundlage, die wir haben. Gott ist es nämlich extrem wichtig, dass wir die richtige Lebensgrundlage haben für uns. Und Gott ist es auch extrem wichtig, dass wir am richtigen Lebenswerk dran sind. Jeder Mensch ist so geschaffen, dass er von Gott so geschaffen, dass wir auf einem festen Fundament stehen können, was nicht nachgibt, und dass wir ein Lebenswerk bauen, was Erfüllung gibt. Und wir hatten uns diesen Vers angeschaut, das war der erste Vers von unserem Text, nämlich Kapitel 3, Vers 11, wo es heißt, denn einen anderen Grund oder ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und da hatten wir letztes Mal ausführlich drüber geredet. Und das ist eigentlich das, was unser Glauben, unser Leben hier ausmacht. Deswegen haben wir auch eben dieses Lied gesungen. Es geht um Christus, es geht um Jesus. Und wir haben dann darüber gesprochen, dass wir in Jesus Erlösung haben, in Jesus haben wir Erfüllung und in Jesus haben wir alle Erkenntnis. Das sind richtige tiefe Worte, wonach sich eigentlich jeder Mensch sehnt, nach Erlösung von Dingen, die einen belasten, nach Erfüllung, erfülltes Leben, aber das ist eine ganz andere, eine ganz viel tiefere Erfüllung als irgendwas Materielles und halt eben auch Erkenntnis, zu wissen, worauf kommt es überhaupt an im Leben und darüber hinaus. Und das hat Jesus gebracht. Und diese Lebensgrundlage, wenn wir darauf stehen, im Glauben, das ist einfach nur ein Glauben, das ist ein Vertrauen auf Gott, Vertrauen auf Jesus, dass er mich erlöst hat, dass er mir neues Leben gibt. Diese Lebensgrundlage, die hält. Frag mal die Muslime, die ihr Leben lang den Islam als Lebensgrundlage gehabt haben und jetzt auf der Flucht sind und fliehen unter anderem vor einer Organisation, die sich Islamischer Staat nennt, die sagen, wir bauen hier Islamischen Staat auf der Grundlage des Koran. Oder frag vielleicht auch einen Martin Winterkorn, ja, der wird dir vielleicht auch sagen, hey, überleg dir das mal, da ist so ein Vorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender, ein in der Position fest drin und wegen so einem blöden Chip muss der Kerl zurücktreten. Ja, das ist halt eben, wo wir sehen, wie Lebensgrundlagen eigentlich schnell weggehen. Und auf dieser Lebensgrundlage gilt es aufzubauen, nämlich unser Lebenswerk. Und da sind wir jetzt auch schon mitten im Text drin, der Vers 12, wo es hieß, wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Das gilt natürlich sowohl im Blick auf dieses Leben, und da haben wir auch ausführlich drüber gesprochen, wir müssen in unserem Leben, wir haben immer Bewährungsproben, die auf uns zukommen. Da musst du noch nicht mal Christ für sein, sondern du kennst das. Das, was du dir aufbaust, das muss tragen. Wir haben eben von Stürmen gesungen, von Dingen, die auf uns zukommen. Und die Frage ist immer, hält das? Ja? Aber das gilt nicht nur im Blick auf das Leben hier, sondern das gilt auch im Blick auf die Ewigkeit. Und das ist unser Thema. Also, ihr kennt ja vielleicht den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen, oder? Schon mal gehört. Aber wisst ihr was, der stimmt gar nicht. Es stimmt zwar schon, wir können nichts mitnehmen rüber. Das heißt, wir werden alle nackt irgendwann mal vor Gott stehen. Aber auf der anderen Seite stimmt es nicht. Wir können tatsächlich etwas hinüber rübernehmen auf die andere Seite des Jordans. Und das werden wir uns heute anschauen, was das bedeutet. Und darum geht es, man könnte das auch so aus, ich hab's so formuliert auch, deine Lebensversicherung. Ja? Das ist eine Lebensversicherung mit garantierter Auszahlung und mit einer Dividende noch obendrauf. Ja? Ihr habt wahrscheinlich fast alle Lebensversicherungen, eigentlich wissen wir doch alle, wahrscheinlich wird da gar nichts rausspringen. Weil irgendwann ist das vorbei, da ist die Kohle, da ist gar keine Kohle mehr da. Das ist so meine Meinung dazu. Aber das ist eine Lebensversicherung, die garantiert uns ewiges Leben und darüber hinaus. Und das wollen wir uns jetzt heute anschauen bei diesem eigentlich heißen Thema, das Preisgericht. Der Text, den habt ihr hier auf der Folie und vielleicht auch mit dabei. Und ihr habt auch dieses Mal in eurem Impuls die Unterpunkte stehen mit den Versen, weil das kann sich doch gar kein Hirn merken. Ich weiß nicht, ob ihr so schlau seid. Ganz ehrlich, ich sehe hier niemanden Notizen machen, mal so einfach so als Impuls. Ja? Eigentlich kann man sich das gar nicht. Echt? Wer macht sich alles Notizen? Wow, cool. Entschuldigung, ich muss echt Buße tun da. Aber ey, für die anderen Ansporn, ey, das kann sich doch kein Mensch merken. Ihr seid doch alles studierte Leute, ja. Wenn ihr irgendwo bei einer Vorlesung seid, da redet der Professor und man muss sich das so irgendwie mitschreiben. Ich habe euch jetzt ein paar Bibelverse mitgegeben. Wir haben heute eine jede Menge Bibelverse. Deswegen will ich versuchen, an meinem Skript zu bleiben, damit wir durchkommen. 1. Korinther Kapitel 3, ab Vers 13. Wie das Werk oder wie das Lebenswerk eines jeden beschaffen ist, dass wir das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Wir haben letzte Woche gesagt, das ist mehr ein Sinn von abbauen. Es wird das, was wir da selbst bauen, das wird keinen Bestand haben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Hier geht es also um eine Art Preisgericht. Die Fachsprache, die theologische Fachsprache dafür lautet Richterstuhl Christi. Und dazu gibt es einen Vers im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10, da heißt es, denn wir, Paulus redet hier nicht von allen Menschen, Paulus redet hier von Menschen, die Jesus Christus persönlich kennen. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbart werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib, also mit seinem Leben vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Für den Richterstuhl Christi steht im Neuen Testament, im Griechisch, das Wort Bima, Bema. Und der Bema, das war ein Sitz, da hat Herodes zum Beispiel drauf gesetzt, er hat gerichtet über Dinge, aber hauptsächlich kann man das gut nachvollziehen, das waren Preisrichter, die bei der Olympiade zum Beispiel da gesessen haben und entschieden hatten, wer den ersten Preis bekommt. Ja, am Ziel angekommen waren alle, das muss man uns merken, sie kamen alle am Ziel an und es wurde darüber entschieden, wer einen Preis bekommt und halt eben wer nicht. Paulus sagt im 1. Korinther 9, Vers 24 zum Beispiel, wir stehen alle in einer Rennbahn, ja, da nimmt er genau dieses Bild, wir sind alle in einer Rennbahn unterwegs, lauft so, dass ihr den Kampfpreis erlangt. Also salopp ausgedrückt könnte man sagen, wenn du dich nicht an die Regeln gehalten hast, gibt es Punktabzug. Darf ich das mal so sagen? Lass es einfach mal so im Raum drinstehen. es werden wahrscheinlich hier einige Sachen auch heute Morgen fallen, wo du vielleicht sagst, oh, also es ist vielleicht auch etwas, wo du dich noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen musst. Gut, also um dieses mit dem Preisgericht mal durchzugehen, müssen wir erstmal sagen, was ist das Preisgericht nicht? Denn es ist so ein Thema, das kann sehr schnell auch Angst machen. Ja, auch für uns Christen. Oh, was kommt denn da auf uns zu? Ich dachte, wenn ich an Jesus glaube, glaube ich in den Himmel und fertig. Ja, kurz, in der Kurzfassung stimmt das auch. Also im Grunde genommen, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust, dann heißt es, dann hast du ewiges Leben. Und wir schauen uns mal an, was das Preisgericht nicht ist. Dann kann man bei einigen vielleicht auch so einen gewissen falschen Wind aus den Segeln nehmen. Das Preisgericht ist kein Gericht über das ewige Leben. Ja? Es heißt im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 15, das haben wir eben gelesen, also da wird tatsächlich Zeugs verbrennen, er aber selbst wird errettet werden, steht da. Ja? Also es geht da nicht um Sein oder Nichtsein. Oder es heißt im Johannes Kapitel 3, Vers 18, wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Ist kein Widerspruch. Wer an Jesus glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern hat ewiges Leben. Das ist das, was steht. Von welchem Gericht redet dieser Vers da? Das ewige Gericht. Jeder Mensch wird eines Tages mal vor diesem heiligen Gott stehen. Jeder Mensch. Und wird sein Leben verantworten müssen. Ich finde, das ist in Ordnung. Jeder Mensch wird irgendwann mal vor Gott stehen und Gott wird ihn fragen, wie hast du dein Leben gelebt? Und das Problem ist nur, wenn ich mit meiner Sünde dann vor Gott stehe und habe keinen Ort gehabt, wo ich das ablegen konnte und habe mein Leben bewusst ohne Gott gelebt, hier auf dieser Erde, dann werde ich auch ohne Gott in die Ewigkeit gehen. Und ich werde auch ohne Gott meine Ewigkeit verbringen. Das heißt, ewiges Getrenntsein von Gott. Das sagt die Bibel. Es gibt ewiges Leben, es gibt Himmel und Hölle. Das ist das. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wir können nicht selbst mit unserem eigenen Leben, mit unseren eigenen Taten vor Gott bestehen. Und darum ist Jesus, ist Gott gekommen, um diese Versöhnung zu schaffen zwischen Gott und Menschen. Weil Gott will, dass keiner verloren geht, sondern alle ewiges Leben haben. Und deswegen stehe ich hier vorne, um das zu sagen. Und darum bist du in diesem Leben, darum bist du lebendig, du bist jetzt lebendig. Du kannst dich jetzt entscheiden für ein Leben mit Gott. Und wenn du das tust, kommst du nicht ins Gericht, aber ja, es gibt dieses Preisgericht. Aber das ist ja wichtig, dass wir wissen, du hast ewiges Leben. Das Zweite, was das Preisgericht nicht ist, es ist keine Abrechnung. Ja, also jetzt wird mal hier richtig hier Tacheles geredet mit all dem, was du da alles dir geleistet hast. Nein, es heißt im Hebräer, Kapitel 10, Vers 14 und 17, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und ihrer Sünde und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Ist doch super, oder? Das ist weg. Gott gedenkt denn mit mir, er hat dir vergeben, er hat dir das weggenommen, er hat das versenkt. Er kommt nicht dann irgendwann und spielt das alles nochmal ab vor dir in der Ewigkeit. Das ist Good News. Und dann das Dritte, es ist auch keine Trauerzeit. Boah, was wird da los sein? Ja, es heißt im Jesaja Kapitel 25, Vers 8, den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Weil er uns dieses ewige Leben anvertraut. Also es wird keine Trauerzeit sein in dem Sinn. Also das müssen wir auch im Hintergrund behalten. Und es ist auch kein Leerausgehen. Das heißt im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die lieben. Halleluja. Das erwartet uns. Das erwartet dich, wenn du Jesus lieb hast, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust. Es ist ganz wichtig, dass wir das, wenn wir dieses Thema uns anschauen, dass wir diese Grundlage sehen, was dieses Preisgericht nicht ist. Und deswegen musst du keine Angst haben, sondern kannst voller Freude dahin, darauf zugehen, wenn zum Beispiel jetzt heute die Welt untergeht. Ja? Gut, und nun schauen wir uns mal an, wenn wir hier über Lohn sprechen, was beinhaltet denn diesen Lohn eigentlich? Worum geht es denn eigentlich? Was bekommst du da Geld oder bekommst du da eine Abfindung oder halt eine größere Villa wie die anderen oder was gibt es da? Kann sein, dass es da unterschiedliche Größen gibt, ja. Haus am Lago Maggiore oder so irgendwas, ja, wobei ich glaube, der Lago Maggiore gibt es dann auch nicht mehr. Es wird ja alles neu. Es heißt im Offenbarung 22, Vers 3, es wird kein Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, also in diesem neuen Himmel, in diesem neuen Jerusalem und seine Knechte werden ihm dienen. Das ist wichtig. Der Himmel ist kein langweiliger Ort, wo du nur am Harfe spielen bist. Ja, bling, bling. Ja, sondern wir werden, ich sehe das so, ja, wir werden erfüllt sein, wir werden keine Langeweile haben, sondern das heißt, wir werden ihm dienen. Das ist das höchste Gut, was wir im Himmel tun. Wir werden nahe bei Gott sein und vermutlich wird es da Unterschiede geben. John Corson, ein bekannter Pastor, den ich gut kenne, der hat es mal so ausgedrückt. Ich weiß, jetzt wird es ein bisschen heikel und es ist ein bisschen spekulativ, aber ich sag's einfach mal so. John Corson hat mal gesagt, das ist so wie ein Blick auf Kinder und Erwachsene. Ein Kind ist glücklich, wenn es seine Bauklötze hat. Und ein Erwachsener ist glücklich, wenn er eine erfüllte Aufgabe hat. Ja, vielleicht so. Vielleicht gibt es da unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Stadien, wenn es halt eben Leute gibt, die, du kommst in die Ewigkeit, es gibt unterschiedliche Positionen oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Wenn du ja natürlich jetzt sagst, ist mir doch egal, Hauptsache ich komme in den Himmel, dann spiele ich halt mit Bauklötze. Okay? Dann sage ich, genau das ist nämlich der Punkt. Dann hast du eine falsche Haltung. Dann sagst du, Hauptsache in den Himmel. Ich will jetzt erstmal leben, was das Zeugs hält. Und wenn ich an dem Himmel bin, Hauptsache ich bin gerettet. Ja, du wirst gerettet sein. Aber es wird Unterschiede geben. Das sagt uns dieser Text und das sagt uns auch der Kontext. Die Zeit würde zu weit gehen, um das halt eben alles auszuführen. Aber für mich bedeutet das, für mich ganz persönlich, ich möchte auch heute schon Jesus so nah wie möglich zu sein, um auch in der Ewigkeit so nah wie möglich an ihm zu sein. Es heißt im Offenbarung 3, Vers 21, wer überwindet, also dieses Leben hier, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich zu meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Oder Offenbarung 21, 7. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und ich freue mich darauf, Zeit mit Gott zu verbringen und ich setze auch jetzt alles daran, um ihm nahe zu sein. Und wisst ihr, mir ist es eigentlich völlig wurscht. Ich mache jetzt nicht hier, wie gesagt, das, man kann hier schnell auch in so ein falsches Denken reinkommen. Oh, ich, der ist ja nur Pastor und er macht ja nur das Ding, damit er da oben bei uns sitzen sie in der ersten Reihe hat oder so irgendwas. Ja? Darum geht es mir nicht. Es geht einfach darum, dass man sagt, das hat was mit Nähe Gottes zu tun. Es hat was damit zu tun, dass Gott sich nach der Nähe auch jetzt schon sehnt, die wir mit ihm verbringen. Und das geht dann weiter bis in die Ewigkeit. So. Und wir werden gleich hören, es wird die Rede sein von Grenzen. Das ist eine Illustration, ja, von Grenzen, die wir bekommen. Ihr kennt das, ja, Formel 1 und Tour de France, da gibt es Grenze, okay? Damals auch bei der Olympiade, deswegen benutzt Paulus diese Bildsprache. Und was machst du jetzt mit so einem blöden Kranz? Also mit so einem Kranz halt, ja? Da heißt es im Offenbarung Kapitel 4, Vers 10, sie, das ist die Rede von den Ältesten, aber man kann das gut auch übertragen auf alle, sie werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor den Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Alles in allem, es geht um Nähe Gottes. Einfach nah bei ihm zu sein, erfüllt mit ihm zusammen zu sein. Und wir werden alle, nochmal alle, die an Jesus glauben, in der Ewigkeit bei Gott sein. Aber es wird tatsächlich Unterschiede geben. So viel vielleicht mal. Ich glaube, die Bibel lässt uns in manchen Dingen auch ein bisschen im Unklaren. Das schadet, denke ich, auch gar nichts. Wir werden uns jetzt einfach mal angucken, was das Beurteilungskriterium dort sein wird. Es geht nicht um Zahlen. Gott wird also nicht sagen, oh, der war Pastor in der City Chapel. Ja, das ist dem völlig wurscht. Es geht nicht um Zahlen, es geht nicht um Positionen, es geht nicht um irgendwelche vollzeitlichen Dienstes. Da wird nicht der Billy Graham, halt, der vielleicht 100.000 Menschen durch ihn zum Glauben kommen sind, deswegen wird er halt eben besonders privilegiert, sondern es geht um die Herzenshaltung. Es geht um die Herzenshaltung. Das ist entscheidend. Im Johannes 15 steht, Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Darum geht es. Das ist das, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Das ist ein in ihm bleiben, dieser Wunsch, an ihm ganz nah dran zu bleiben. Und das macht das alles aus. Da kommen wir wieder zurück auf das Lebensfundament. Dass ich immer wieder bestrebt bin, dass ich immer wieder sage, wie kann ich noch näher an dir dran sein? Ich war vor einer Woche war ich auf der IAA, hatte ich euch, glaube ich, erzählt, in Frankfurt. Und da war ich auf dem VW-Ding, da war noch die Welt in Ordnung. Ja. Auf jeden Fall haben die da mit dem iPad erstmal, war erstmal interessant, mit dem iPad ein Auto gesteuert, ja, mit so Fernsteuerung. Und das war ein Elektrofahrzeug und jemand, der läuft mit Strom. Ja. Und dieses Ding aufzuladen, früher musste man das immer in eine Steckdose stecken, heute muss man das einfach auf eine Platte fahren. Und dann wird das induktiv aufgeladen über ein Magnetfeld. Das sieht dann so ein bisschen aus hier. Ja? Boah, das sieht richtig futuristisch aus. Das ist jetzt kein Volkswagen oder sowas Ähnliches. auf alle Fälle, was mich da so beeindruckt hat, ist, das Fahrzeug wird aufgeladen, wenn es auf dieser Platte steht. Ich dachte, das ist eine super Übertragung auf dein und mein Leben. Dass das in der Ewigkeit die Beurteilungskriterien sind, halt eben, wenn ich immer nur mit einem leeren Akku unterwegs war und immer da gestanden habe, sondern ich bin jeden Tag neu bestrebt. Ich beginne den Tag mit Jesus und sage, Jesus, ich möchte wirklich aufgeladen sein von deiner Gegenwart. Das ist das Beurteilungskriterium und nichts anderes. Ja? Und das wünsche ich mir und dir, dass wir immer nah an diesem Magnetfeld sind. Und das Magnetfeld unseres Glaubens ist der Heilige Geist, ist Gottes Geist. Ich sage, erfüll mich mit deiner Gegenwart. Jesus, komm in mich rein. Lass mich dich erkennen. Ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte das umsetzen, was du für mich hast. Und das kann jeder. Das ist für jeden da. Ja? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und bei der Beurteilung, und das sage ich jetzt einfach mal so heraus, tatsächlich, ich habe gesagt, es wird keine Trauerzeit sein, aber die Bibel sagt uns, es werden einige beschämt sein. Die werden vor Gott erstmal stehen und die werden vielleicht sagen, Mensch, hätte ich doch. Ich habe mein ganzes Leben verblempert. Da heißt es im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, also wenn wir vor ihm stehen, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Bleibt in ihm, das ist alles. Das ist nicht schwer. Das kann die gelähmte Großmutter, die nichts mehr tun kann zu Hause, in ihm sein, einfach in ihrem Herzen. Und die wird vielleicht nicht beschämt sein im Gegensatz zu irgend so einem Vollblut-Power-Redner, der in aller Welt bekannt ist, aber dem sein Herz weit weg ist. Ja? Jetzt schauen wir uns mal an, was verbrennen wird, sich in Luft auflösen wird. Vielleicht kannst du hier mal einen Check-up machen. Also. Zum einen, Selbsterlösung wird verbrennen. Das heißt in Galater 1, Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch keins gibt. Und wir lassen uns so schnell abbringen und versuchen es mit einer Kraft zu machen. Es ist ja viel anstrengender eigentlich. Es ist doch viel anstrengender, Religion zu leben, sich mit eigener Kraft anzustrengen, irgendwie vor Gott gerecht zu werden. Das will Gott gar nicht. Wir haben eben gesungen, Scandal of Grace. Es ist Gnade. Und je mehr du der Gnade bewusst bist, umso weniger wird er verbrennen. Je mehr wir selbst doktern und pushen und machen, umso mehr wird da den Bach runtergehen. Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Ich bin immer auf die Gnade Gottes angewiesen. Das ist mein Gebet jeden Tag. Gott, ich bin so erlösungsbedürftig. Ich brauche dich. Ja, diese Abhängigkeit. Und ich stehe auch als Pastor in der Gefahr, ganz klar, boah, ich habe so eine lange Agenda, es muss das und das gemacht werden oder wir kommen als Elder zusammen, wir haben eine Riesenliste zum Arbeiten, dass wir dann anfangen, selbst zu pushen, zu powern und nicht zuerst mal hinzukommen und sagen, Gott, wir sind so bedürftig, wir brauchen dich, wir können es nicht aus eigener Kraft. Merkt ihr, das sind eigentlich keine Sachen, die schwierig sind, die sind eigentlich einfach. Dann, was wird noch verbrennen? Selbstdarstellung wird verbrennen. Hütet euch, heißt es in Matthäus 6, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn ich meine, ich müsste meine Frömmigkeit raushängen, diene ich nicht Jesus, sondern mir. Und weißt du was, dann werde ich hier Lohn bekommen. Dann werden Leute sagen, hoch, bist du ein cooler Typ. Aber es gibt nur einmal Lohn. Dann gibt es da drüben keinen mehr, ja? So könnte man es vielleicht ausdrücken. Ich frage mich, wie viele geistliche Superstars heutzutage genau dieses Ding drauf haben. Ja? Sie leben, um sich selbst darzustellen und das Zeugs wird verbrennen. Es gibt genug Beispiele in den letzten Jahren. Das macht mich schier fertig, weil das sind teilweise auch Kollegen, wo man auch sagt, boah, tolles Vorbild. Und dann löst sich plötzlich alles in Luft auf. Weil du offensichtlich hat er da ein Gebäude gebaut, das war nur äußerlich. Ja? Auch hier wieder Herzenseinstellung. Und das dritte, Selbsterfüllung, Selbstanbetung wird verbrennen. Das heißt im 1. Korinther 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, also abbauen. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. 2. Johannes 8, achtet auf euch selbst. Oder darum achtet auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Paulus oder Johannes spricht hier, sagt, hey, guck mal, wir haben so viel in euch rein investiert. Jetzt achtet darauf, dass ihr das nicht einfach kaputt macht. Im übertragenen Sinne. Menschen haben an dir gearbeitet. Gott hat an dir gearbeitet, dass du da bist, wo du jetzt bist. Und man könnte sagen, mach das nicht zunichte, indem du jetzt anfängst, nur für dich zu leben. Die Plattform zu verlassen, auf der du draufstehst und einfach das zu tun, was du willst. Zum Beispiel wird uns das genannt in ein paar Kapiteln später. Im 1. Korinther 6 heißt es, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Habt ihr das vergessen? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch zu seinem Eigentum erworben. Denkt doch an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Das ist ein total wichtiger Gedanke. Hier geht es auch darum, was machst du mit deinem Leben? Wie setzt du es ein? Ist es vielleicht nur der Gottesdienst? Ist es nur, ja, ich bin ja ein Christ, aber du lebst noch ein Babyglauben? Es geht nicht vorwärts, wir haben ja von der Milch gehört, du kannst keine Nahrung vertragen. Das wird verbrennen, was sich da aufgebaut wird. Und tatsächlich müssen wir uns dann die Frage stellen, was bleibt da übrig? Und Gott wird das beurteilen. Wenn du nur für dich lebst, dein Glaube nur ein Anhängsel ist, dann wirst du tatsächlich Schaden erleiden, das steht hier. Meine Sache ist, das einfach auszusprechen. Deine Sache ist, das vor Gott zu prüfen. Es wird am Ende heißen, beurteilt euch doch mal selbst. Und das Letzte, was ich gefunden habe, Selbsterniedrigung wird verbrennen. Das ist ein heikler Punkt. Du könntest sagen, ja, es steht doch in der Bibel, wir sollen uns vor Gott demütigen. Aber das ist eine falsche Art von Demut. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von den anvertrauten Talenten. Ja? Da möchte ich jetzt nicht mehr groß drauf eingehen, aber da ist einer, der verbuddelt das, was er bekommen hat, das haben wir auch letzte Woche angesprochen, und der kriegt eine Abfuhr. Der hätte doch das eine Weg nehmen können, hätte es einfach auf der Bank bringen können. Und dann sagt er aus deinem, und dann sagt dieser Richter dann, aus deinem Munde werde ich dich richten, du fauler Knecht, du wusstest doch, wer ich bin eigentlich. Warum hast du nicht? Diese Stelle hinkt, wir haben gestern auch nochmal drüber gesprochen, diese Stelle hinkt eigentlich, weil dieser Typ hatte ein falsches Gottesbild gehabt. Er hat nämlich Angst gehabt vor Gott. Aber auf der anderen Seite hinkt das gar nicht. Es kann sein, dass durch dein falsches Gottesbild du dich in dein Schneckenhaus zurückziehst und baust dir so ein Schneckenhaus in deinem Leben. Und dieses Ding wird halt eben auch verbrennen. Es wird dich nicht schützen. Ich habe gestern ein Zitat gehört von einem oder gelesen von einem evangelischen Professor, Christian Albrecht. Er sagt, der Mensch gibt Gott Raum, hat Gott aber machtlos gemacht. Aus der Demut ist die Selbstimmunisierung gegenüber dem Bewusstsein der Angewiesenheit auf Gottes Gnade geworden. Also genau wieder das, wie mit diesem Punkt, wo ich mir selbst mich auf was einbilde. Kann es diese andere Geschichte auch sein? Ich werde immun gegen Gottes Eingreifen, gegen Gottes Gnade, sondern ich baue mir meinen Schutzraum auf und trage das auch noch zur Schau und stelle es vielleicht noch geistlich hin. Und hier ist der einzige Weg auch wieder zurück zu Gott. Mir fiel plötzlich dieses Lied ein, Stern, auf den ich schaue, da heißt es an einer Stelle, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Ja? Wenn du auch nur sagst, nichts habe ich zu bringen, ich bin nichts, ich kann nichts, dann bildest du dieses Ding. Dann ist das wie, dann fühlst du dich sogar vielleicht schon wohl in deiner Opferrolle, in deiner Identität drin und dann kann Gott nicht mehr an dich ran. Aber hier auch wieder, es geht zurück in diese Beziehung zu Gott. Ich hoffe, wir verstehen, dass es eigentlich kein Ding ist. Und deswegen darf ich heute schon zulassen, dass Gott diese Dinge wegnimmt. Und die müssen nicht verbrennen, sondern dass die Dinge können heute weg, jetzt in meinem Leben. Und nun schauen wir uns noch an, für was es Lohn gibt. Also, ein Leben, das ihm gefällt. Ihr merkt, es sind Hammer, viele Bibelstellen. Ich hoffe, mein Getränk reicht ja noch. Muss aber sein. 2. Korinther 5, Vers 9. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Und Johannes 12, Vers 26. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Ich stelle mir morgens die Frage, Jesus, wie kann ich heute leben, dass es dir gefällt? Jesus, zeig mir die Dinge, die dir nicht gefallen und ich schmeiß sie raus. Und das hat auch ganz viel mit Gehorsam zu tun. Ich möchte dir gefallen und ich möchte das tun. Ist das wirklich dein Gebet? Ich möchte das tun. Gott, ich will dir gefallen, niemand anderen. Ein Leben, das ihm gefällt. Zweitens, ein Leben, das die Gaben treu einsetzt. 1. Korinther 4, Vers 2. Es wird von einem jeden Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Ich finde das nur gut. Du musst nicht über die Maßen Dinge tun. Gott hat dir was anvertraut. Du bist genau so, wie du bist. Du musst nicht wie ein anderer sein. Und bitte pass auf, dich zu vergleichen mit anderen. Es geht lediglich darum, dass du treu bist in dem, was Gott dir gegeben hat. Was er dir anvertraut hat. Du hast Gaben vom Heiligen Geist anvertraut bekommen und dieses gilt es einzusetzen. Was sind meine Gaben, fragst du vielleicht. Sei einfach da und diene Gott und du wirst es erleben. Geh einfach in den Tag, go with the flow. Bete darum, dass Gott dir das zeigt und dann hast du die richtige Haltung, die richtige Bereitschaft. Es geht nicht darum, dass du irgendwas pushen musst, ja? Aber auch nicht bremsen. Also wie gesagt, man könnte hier stundenlang drüber reden, aber einfach Impulse. Für was wird es Lohn geben? Ein Leben im Verborgenen. Matthäus 6, Vers 3. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten, er wird dir Lohn geben. Der beste Dienst für Jesus ist der im Verborgenen. Weißt du warum? Weil da hast du garantiert niemand, der dir sagt, oh, das hast du auch gut gemacht. Da geht es auch um die Motivation. Warum tue ich das? Und da komme ich natürlich oft auch in die Situation, ein Mensch, es sieht keiner, ich reiße mir den Hintern auf und es merkt keiner. Aber du darfst wissen, wenn du das so auch Gott hinlegst, Gott wird dir den Lohn geben, egal was das auch immer sein mag. Vielleicht auch die Frage, was mache ich denn eigentlich? Was mache ich schon? Ich tue doch nichts. Leg das einfach ihm hin, stell es ihm zur Verfügung. Der Vater, der im Verborgenen sieht, er wird dich belohnen. Er sieht deine Opfer, er sieht, was du investierst. vielleicht als Mutter mit den Kindern und dein Mann, der zieht hier die große Show ab und er wird gelobt auf der Firma und alles Mögliche und du bist immer im Hintergrund. Gott sieht das. Gott wird das lohnen oder irgendwie vielleicht im Dienst in der Gemeinde oder sonst wo. Und nun kommen wir bei diesen letzten Punkten, die wir hier noch anschauen. Da geht es explizit um die sogenannten Siegeskränze. Da ist nämlich immer die Rede von einem Kranz. Da heißt es zum Beispiel im 1. Korinther 9, Vers 25, jeder, der an einem Wettbewerb teilnimmt, der unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Ich habe diesen Punkt genannt, ein Leben der Disziplin. Gott wird uns belohnen. Ich meine, das kennen wir doch alle. Das hört sich jetzt ein bisschen wie Disziplin und Glaube, das passt ja gar nicht. Das hört sich so nach Gesetzlichkeit an. Ja? Aber wir als Deutsche, wir sind eine der fleißigsten Nationen. Wir schaffen was, wir leisten was. Ja? Wir können was bewegen. Es wird studiert, was das Zeugs hält. Es wird investiert. Du treibst Sport. Ich wüsste mir echt gern, wie viel Prozent von euch, ich habe jetzt auch angefangen mit so einem Trainingsprogramm, es gibt eine tolle App dazu. Aber ja, das ist alles wichtig, weil wir werden sonst träge, wir verrosten. Und wir investieren, wir lernen ständig dazu, wir informieren uns über Dinge und wir wissen das und das tun wir diszipliniert. Du stehst morgen diszipliniert auf, um nicht zu spät ins Geschäft zu kommen. Du planst, du hast deinen Terminkalender und alles, wir kennen das alle. Aber leider stelle ich fest, dass im geistlichen Leben lehnen wir uns völlig zurück und da benutzen wir die Gnade als Ausrede. Wir sagen, ist ja alles Gnade, ist ja alles ein Geschenk. Und wir können nicht bis 3 zählen im geistlichen Leben. Und wir haben keine geistliche Disziplin. Das bedeutet, geistliche Disziplin, das ist so extrem wichtig. Wir hören an einer anderen Stelle, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das versucht er mit uns. Deswegen ist es wichtig, dass wir dranbleiben an Jesus. Nicht, um irgendwas zu beweisen wollen. Im Gebet Gott suchen, sein Wort zu lesen, sich da vielleicht auch einen disziplinierten Plan zu erstellen. Ich gehe einmal im Jahr durch die Bibel zum Beispiel. Oder ich verbringe Zeit in der Gemeinde. Der Gottesdienst ist hier auch ein entscheidender Faktor. Ich habe den Eindruck, ich habe das schon öfters gesagt, wenn die Sonne scheint, dann ist ein Viertel fehlt im Gottesdienst. Oh, heute schönes Wetter, heute machen wir einen Ausflug. Ja, wie viel Priorität hat das? Ein diszipliniertes Leben. Und Gott segne das. Kolosser 2,18, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Dann gibt es noch einen Kranz. Könnt ihr noch? Ein Leben, das Spuren hinterlässt. Ruhmeskranz. Im 1. Thessalonicher 2, Vers 19 steht, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei unserer Ankunft, denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Paulus schreibt hier an die Thessalonicher und schreibt im Grunde genommen, ja, wir können das übertragen, durch das Vorbild des Paulus, durch seine Botschaft sind tatsächlich Menschen gerettet worden in die Ewigkeit. Wie gesagt, hier geht es nicht um Zahlen, hier geht es einfach um das Vorbildsein, um die richtige Haltung. Das beschreibt Paulus hier in diesem Vers. Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Das Schönste, was es gibt für einen Menschen ist, wenn andere Menschen dadurch Jesus finden. Deine Aufgabe als Eltern ist in erster Linie nicht, dass dein Sohnemann mal einen Doktortitel hat, sondern dass er Jesus im Herzen hat. Das ist das Allerwichtigste. Dafür sollten wir beten, dafür sollten wir ringen. Ja, und das gilt natürlich auch in meinem Arbeitsumfeld, da wo ich stehe. Das kann auch passiv indirekt sein, dass ich als Gemeinde mitmache. Dass du vielleicht, wenn du sagst, oh, ich habe keine Gelegenheit, ich würde ja so gern, dann melde dich bei der Kinderarbeit an. Das ist der wichtigste Dienst, den wir als Gemeinde tun. Das sind 100 Kinder und wir haben zu wenig Mitarbeiter. Das ist das Stärkste, was du machen kannst, in Kinderherzen investieren und dass da plötzlich der Samen des ewigen Lebens reinkommt und die werden es dir danken. Viele von euch sind in der Kinderstunde zum Glauben an Jesus gekommen. Ein Leben, das Spuren hinterlässt. Ihr merkt, ich beeile mich ein bisschen, damit wir durchkommen hier. 1. Petrus 5, Vers 1 ist die Rede von einem weiteren Siegeskranz. Das ist der Siegeskranz der Herrlichkeit. Da heißt es, die Ältesten unter euch nun, Also das sind speziell die Ältesten angeschrieben, hütet die Herde Gottes bereitwillig, nicht als die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberherde offenbar geworden wird, so werdet ihr den unverweltlichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Klar, hier sind die Ältesten angesprochen, aber ich übertrage das auf Pastoren, auf Älteste, auf Leiter, auf Mitarbeiter, auf die Gemeinde, auf dein Umfeld. Als Mutter mit deinem Kind, als Vater in deiner Familie. Gott hat dir eine Herde anvertraut. Ich glaube, jeder Mensch, wir sind aufgerufen zu herrschen im positiven Sinn. Jeder Mensch hat eine Herde, hat Menschen um sich herum, die ihm anvertraut wurden. Und wenn du diesen Menschen dienst, hier heißt es, aber alle umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Wenn du das diesen Menschen dienst in Liebe und in Demut und du hängst dich rein und gibst nicht auf, dann wirst du diesen Lohn bekommen. Jeder von uns ist irgendwo Hirte und ich möchte euch ermutigen, nutzt dieses Potenzial, was Gott euch gegeben hat. Nicht indem ihr herrscht, sondern indem ihr Vorbilder seid und das in Demut tut. Wow, dann noch was. Ein Leben der Ausdauer. Siegeskranz der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 4, Vers 7. Wir sind gleich fertig, das ist das Vorletzte. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jedem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Das schreibt Paulus am Ende seines Lebens. Ein Leben der Ausdauer. Und ich möchte dich echt ermutigen und herausfordern. Bleib dran. Halte fest an Jesus. Gib nicht auf und nagel dir diesen Vers irgendwo an die Wand und lies dir den immer wieder durch, den guten Kampf. Bewahre den Glauben, vollende den Lauf. Gott wird dich segnen dafür. Gott ist da, Gott kennt deine Ausdauer. Gott weiß, dass du vielleicht nah dran bist am Aufgeben, in deiner Lebenssituation, in deinen Lebensumständen. Bleibe dran. Wir geben so schnell auf in unserer heutigen Zeit. Ja? Wir geben so schnell auf. Aber lass Gott daran. Mir fällt gerade dieses Beispiel ein von diesem alten Ehepaar, was ich so am Liebkosen war. Ja? Und jemand fragt sie, wie habt ihr das geschafft, dass eure Liebe so lange gehalten hat? Und der Mann sagt zu seiner Frau, oder er sagt diesem Typ, der gefragt hat, wir kommen noch aus einer Zeit, wo man Dinge repariert hat, wenn sie kaputt gegangen sind. Ja? Versteht ihr? Heutzutage schmeißt man einfach weg. Heute gibt man auf, macht was Neues. Aber das dranbleiben, und das segnet Gott. Das segnet Gott in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in deinem Freundeskreis, auf deiner Arbeit, in deiner Gemeinde, in verschiedenen vielleicht Arbeitsgruppen. Nicht einfach aufgeben, dranbleiben. Und dann bewährt sich das. Dann kommen Bewährungsproben. Und Gott möchte, dass wir diese Bewährungsproben durchlaufen. Und das Letzte, das ist nämlich genau dieses Leben der Bewährung, das ist der Siegeskranz des Lebens. Glückselig der Mann und die Frau, der die Versuchung, Jakobus 1, erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen bereitet hat, denen verheißt, die ihn lieben. Das ist die Folge. Ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf. Und du wirst dich bewähren in diesem Rennen. Es gibt tatsächlich Bewährungsproben, die machen dich stark. Und Gott will dich segnen auf diesem Weg. Und so wirst du ein Mensch mit Rückgrat, ein Mensch mit einem starken Charakter, ein Mensch, der anderen helfen kann, weil er Dinge durchlebt hat. Und Gott macht das. Es kommen schwierige Zeiten, es kommen Stürme, von denen wir eben gesungen haben. Und die sind extrem wichtig als Lektionen in unserem Leben. Aber er ist da und er sagt, größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Natürlich denkt man da auch an die ganzen Märtyrer, an die Flüchtlinge, die um des Glaubens willen verfolgt werden, an die 100.000, die in diesen Ländern sind, wo sie aufgrund ihres Glaubens leiden müssen. Aber das gilt natürlich auch im Blick auf dein Leben. Jemand hat mal, sie ist in einem Lied, es geht nicht verloren, wenn sich Liebe so verschenkt, was du tust in Gottes Willen, davon geht nichts verloren. Und das sind diese Dinge, die wir hier sehen. Und diese lange Liste, und du denkst, Mensch, muss ich mir das jetzt alles hier immer wieder repetieren, immer wieder auswendig lernen? Und nein, es geht einfach darum, und das ist das Fazit von dem Ganzen. 1. Thessalonicher 5,5: Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Das ist der Punkt. Lass uns nicht einfach pennen, lass uns nicht einfach so durchs Leben rauschen, sondern genauso wie wir es in anderen Lebensbereichen machen, lass uns das ernst nehmen, mit Jesus rechnen, mit ihm leben und uns immer wieder selbst beurteilen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, heißt es in 1. Korinther 11, 31, so würden wir nicht gerichtet. Ganz simpel, ganz simpel. Und das wollen wir tun. Lass uns aufstehen und beten. Herr, und ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um uns ewiges Leben zu geben. Herr, mir ist bewusst, dass das hier ein Feuerwerk an Versen waren und viele Punkte waren. Aber ich möchte dich bitten, dass diese ganzen Dinge mit uns gehen. Und mir ist auch bewusst, dass wir hier an ganz verschiedenen Baustellen unterwegs sind. Es kann sein, dass von diesen 8 Punkten vielleicht ein Punkt wirklich relevant ist für mein Leben oder wo wir über diese Dinge gesprochen haben, die verbrennen. Vielleicht ist da ein Punkt herausgekommen. Und ich bitte dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt durch die Reihen gehst und dass wir jeder Einzelne sich überprüft. Herr, ich finde diesen Vers so stark. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Und wir stehen jetzt vor dir und wir kommen jetzt als deine Kinder vor dich mit unserem Leben, mit unserem Lebenswerk. Und ich möchte dich bitten, in Jesu Namen, da wo vielleicht hier einzelne Leute sind, denen das nicht richtig klar ist, wo ihre Baustelle ist, dass du da deine Finger drauf legst. Und ich bin mir auch bewusst, dass hier einige Leute wirklich auch überführt wurden von deinem Heiligen Geist. Vielleicht in einem ganz bestimmten Lebensbereich, weil dieses Lebenswerk einfach entweder nicht am richtigen Fundament steht oder halt aus dem falschen Material besteht. Dass du jetzt kommst durch deinen Heiligen Geist und zeigst, was der nächste Schritt ist. Dass du meinen Brüdern und Schwestern Mut gibst, entweder das selbst mit dir zu besprechen und das umzusetzen, was vielleicht schon völlig klar ist, oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Herr, wir haben hier so wunderbare Menschen, wir haben ein Seelsorgeteam, wir haben Gebetsteams, wir haben Leiter, Hauskreise und alles Mögliche. Ich möchte dich bitten, um Mut für diese Menschen echt auch loszugehen und diese Dinge beim Schopf zu fassen. Noch ist Zeit, noch ist Gnadenzeit. Und dein Wunsch ist, du schreibst uns das nicht, um uns zu verängstigen. Es heißt in deinem Wort, die Liebe treibt die Angst aus. Und du bist gekommen, um diese Liebe wieder neu in unser Herz hineinzulegen. Und ich denke, wenn da Angst vorhanden ist, dann ist es irgendwo, dann haben wir irgendwo entweder ein falsches Gottesbild oder es ist wirklich irgendwas schief da. Und so möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du kommst und es neu machst und es heilst. Und für diejenigen, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, mögen sie einfach in deine Arme laufen, um nicht in das Gericht zu kommen, sondern einfach in das ewige Leben und vor dir zu stehen und von dir beurteilt zu werden, aufgrund der Gnade, aufgrund des neuen Lebens. Danke, Jesus. Wir wollen jetzt ein Lied singen und während wir das Lied singen, möchten wir noch gemeinsam das Abendmahl nehmen. Vielleicht ist es tatsächlich das letzte Mal, wo wir das Abendmahl nehmen. Ja, je nachdem, was noch alles passieren wird. Aber mir geht es darum, lass uns das gemeinsam nehmen. Es ist für alle Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Die Elemente werden verteilt und halte das einfach fest. Und wir werden das nachher gemeinsam nehmen.